Wir kommen heute zur fünften Predigt in dieser Serie über den Psalm 23. Am letzten Sonntag hat uns David mitgenommen in das dunkle Tal hinein. Und jetzt gibt es in dem Vers, den wir heute anschauen, wie eine unerwartete Wendung. Wir lesen da in dem Vers 5: Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Das tönt schön, oder? Es ist aber mehr als nur schön. Wir erinnern uns ja daran, dass der David das schreibt, nicht im Blick darauf, was er so erlebt hat als Soldat, sondern im Blick als Schafherd mit ihrem Hirt. Das hat das Bild hat er vor Augen, wenn er schreibt: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und jetzt kann man sich schon fragen, ja, was ist denn das für ein Tisch? Und was sind das für Finde? Also da hat unser David, das ist schon ein Schlingel, oder? Wenn man nicht weiss, auf welcher Sicht er das schreibt, eben als Schafhirt, dann hat man keine Ahnung, was da gemeint ist. Es tönt einfach noch gut, aber man kann auch noch ein bisschen tiefer gehen, und das wollen wir jetzt machen. Weil wir müssen es jetzt bei dieser Frage auch vor Augen halten, also die Frage, was ist das für ein Tisch, dass jetzt da Schafherden so auf die Sommerweide zugehen. Die Sommerweide, wo sie dann auch den Sommer durch verbringen. Und es ist so, dass der Hirt an mein Ausschau, also gerade die Hirten zur Zeit von David, aber vielleicht zum Teil auch noch heute, dass sie Ausschau halten nach so geeigneten Plätzen, eben so Sommerweide, wo sie dann sein können, wo dann kannst du sein mit den Schafen. Und an das hat er gedacht, wo er geschrieben hat, dass er einen Tisch vorbereitet. Er hat gedacht, für ihn war der Tisch eigentlich so eine wunderbare Sommerweide gewesen, der Höhe. Und es ist auch so gewesen, dass ein Hirt dann auch im Voraus eine Erkundungsreise unternommen hat, auf so einer Sommerweide, und hat die Weide, hat er eigentlich inspiziert. Er ist drüber gelaufen, er hat so Tränkstellen und Wasserlöcher hat er gereinigt, von Stein, von Zweig, dass man gut ran kann. Er hat Salz und Mineralien parat gestellt, dass die Schafe dann auch ein bisschen Nahrung haben, also ein bisschen tiefere Nahrung. Er hat Ausschau gehalten nach Giftpflanzen, wo der Schaf könnte schaden. Und das hat er gedacht. Wahrscheinlich, wenn der David das geschrieben hat, hat er vor seinem inneren Auge einen Hirte gesehen, wie er über so eine Weide einläuft und schaut, wo hat es Giftpflanzen. Dann ist er auf die Knie und hat die ausgerissen. Dann ist er weitergeschaut, hat vielleicht einen grossen Bereich von Giftpflanzen, hat alle ausgerissen auf die Knie, hat Wasserstellen gereinigt. Und das hat er wahrscheinlich vor dem inneren Auge gehabt, wo er das geschrieben hat. Das war eine ganz mühsame Arbeit gewesen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch einen Link machen auf Jesus. Auch er hat für uns alles vorbereitet für ein Leben. Einerseits ein irdisches Leben auf einem geistlichen Hochplateau. Tönt noch gut, oder? Geistliches Hochplateau, was immer das heisst. Aber auch das Leben auf dem ewigen Hochplateau. Auch das hat er alles vorbereitet. Und meistens ist uns wahrscheinlich nicht bewusst, was er für einen hohen Preis gezahlt hat für uns, um den Tisch vorzubereiten. Und das hat ja nicht erst auf der Erde angefangen, sondern schon dort, wo er bereit war, den Himmel zu verlassen. Wo er alles hatte, wo er in der Herrlichkeit war, wo ihm nichts gefehlt hat, wo er als König angebetet worden ist, rund um die Uhr, hat er das verlassen und ist in die Armut und Armseligkeit von einem einfachen Menschen gekommen, ohne fließend Wasser. Ja, das hat er nicht gehabt dort. Und das hat er mal, dort hat es angefangen. Und dann hat er 33 Jahre lang gelebt, ohne eine einzige Sünde zu begehen. Und ist dann bereit gewesen, den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. Und mit dem auch alle unsere Schuld, unsere Lebensschuld mit sich aus dem Leben rauszunehmen. Und wie wir es vorher gehört haben, auch am Abend mal, jeder, der das angenommen hat, jeder, der sagt, ja, Jesus, ich nehme das an, dieses Erlösungsweg, nimm du mir die Schuld und komm in mein Leben. Wer das angenommen hat, der kommt in eine neue Dimension hinein. Eine Dimension als Kind Gottes, Dimension in der Beziehung zu einem unsichtbaren, aber real erfahrbaren Gott. Das ist eine wunderbare Dimension. Aber die können wir uns nicht selber erarbeiten. Wir können unsere Schuld nicht selber loswerden. Das hat der Jesus müssen für uns machen. Und das ist so zentral, dass wir aufgefordert werden, immer wieder das Abendmahl zu feiern, dass uns das die Gnade vor Augen führt und vergegenwärtigt. Und jetzt steht in dem Text ja auch, angesichts meiner Feinde macht er das. Und jetzt stellen wir uns vor, stell dir vor, du bist ein Schaf auf einer Sommerweide und das könntest du für Feinde haben. Jetzt kommt einem vielleicht schon eine Idee, oder? Nämlich irgendwelche Raubtiere. Raubtiere, die irgendwo hinter den Felsen lauern und das Geschehen beobachten, denkt, ah, gut, für die nächsten 3 Wochen habe ich zu Mittag. Und dann das Ganze ein bisschen analysieren und schauen, wann kann man zuschlagen, wann ist der richtige Moment, für das Schaf zu reissen. Und das ist dramatisch, ein dramatisches Bild. Da geht es um Leben und Tod. Nicht nur so ein bisschen noch schön oder nicht mehr so schön, da geht es um Leben und Tod. Weil ein Schaf hat keine Chance gegen ein Raubtier. Und darum kann es froh sein, ist der Hirte dort, wo sich ganz viel Gedanken gemacht hat, was da alles für Gefahren sind und wo sich über Gedanken gemacht hat, die Gefahren abzuwehren. Der Hirte schützt das Schaf. Und jetzt lassen wir den Link wieder machen zu uns. Wir haben sie eigentlich noch gut. Oder da können wir jetzt das nicht auf uns anwenden. Ich meine, wir leben in einem gesitteten Land. Wir haben keine Feinde. Oder? Ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil wir haben das nicht vor Augen. Wie die Schafe ja das auch nicht vor Augen hatten, wenn sie da auf der Weide waren und friedlich geraset haben, haben die nicht gecheckt, dass jemand beobachtet wird von einem Wolf vielleicht, oder von Wölfen oder von Bären. Wenn ihr das gewusst hättet, wäre es nicht mehr so ruhig gewesen. Und die haben die dann auch, und eben wir ja auch. Wir haben auch Feinde, die beobachten uns. Und die warten auf einen günstigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Was rede ich? Ich rede von zum Beispiel Epheser 6, Vers 12. Was heisst, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also unsere Feinde sind nicht Menschen, sondern da geht es um gefallene Engel, um Dämonen. Und gefallene Engel sind ja Geistwesen, haben also keinen Körper und trotzdem sind sie ungeheuer mächtig. Und leider sind sie auch ungeheuer böse. Und die haben ein Ziel. Sie wollen die Gläubigen von Jesus wegziehen. Also wenn du gläubig bist, dann musst du wissen, es gibt Dämonen, die haben ein Ziel, sich auf dich eingeschworen und wollen alles unternehmen, um dich vom Glauben wegzuziehen an Jesus. Also das ist Realität. Tönt gar nicht so lustig, es ist Realität. Und sie haben das Ziel, uns runterzudrücken, uns das Leben einfach noch schwerer machen, als nötig ist. Sie wollen Missverständnisse säen, auch in der Gemeinde. Einheit zerstören in der Gemeinde, dass man sich so auf Nebenschauplätze begibt, wo eigentlich gar nichts bringt. Sie wollen uns kaputt machen. Und das versuchen sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich finde es auch noch interessant, in dem Text steht ja, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die bösen Mächte. Wir kämpfen. Also Gläubige kämpfen. Und kämpfen kann ich ja nur, wenn ich mir dem Gegner bewusst bin. Wenn ich das Gefühl habe, da ist ja gar nichts, da kann ich auch nicht kämpfen, weil ich habe kein Gewehr, in die Luft raus. Und die Frage ist ja, wie oft pro Woche machen wir uns die unangenehme Wahrheit auch bewusst, dass es da wirklich um einen Kampf geht. Und schaut, ich würde lieber nicht. Ich bin ein Harmonietyp. Aber ich kann mir das nicht aussuchen. Ich bin darin eingestellt. Die Frage ist, kämpfen wir dann wirklich? Wir wollen nicht naiv sein wie die Schafe auf der Weide, oder? Wo so friedlich grasen und das Gefühl haben, das Böse ist auf dem Mond daheim, sich gar nicht bewusst sind. Aber das ist wichtig für den David, auch für den Paulus, der den Vers geschrieben hat, ist das lebensnotwendig, dass wir uns das bewusst sind. Und ich habe gelesen von einem Hirten, der schreibt, dass immer die, oder fast immer die Schafe Opfer von einem Raubtier geworden sind, so auf diesen Sommerweiden, die was gemacht haben, was sich von der Herde entfernt haben. Ja, nicht einmal vielleicht weit weg. Einfach so ein bisschen abgesondert und ah, dort hat es eins separat. Und dann ist der Hirte auch nicht mehr ganz so nah, oder, um können da helfen. Sich von der Herde absondern. Und ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt auch für uns. Im Blick auf unsere mächtigen Feinde, eben genannt Dämonen. Und der Punkt heisst, bleib am Tisch. Und wenn er am Tisch bleibt, beim Hirte. Und das heisst mit anderen Worten eben auch, bleib bei der Herde. Und die Herde ist gemeint. Dort schützt uns der Hirte vor dem Angriff, vor dem Bösen. Bleib im Hirt, bleib bei der Gemeinde. Und Gott hat uns Gemeinde gegeben als Schutzbereich. Gemeinde ist effektiv ein Schutzbereich vor dem Bösen. Und darum hat Gott ja auch Leiter eingesetzt in der Gemeinde und beauftragt, bevollmächtigt, über die Herde zu wachen. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo der Paulus sagt, achtet darauf, die Herde Gottes, also der sagt das der Epheser, achtet darauf, die Herde Gottes seine Gemeinde zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Und ich bin so froh, dass wir in unserer Gemeinde Leute haben. Wir sind 6, die sich einsetzen als Älteste. Und sagen, hey, das gibt Verantwortung, es gibt Arbeit, aber ist okay, ich lasse mich einsetzen. Ich bin so froh. Wir haben gerade gestern Morgen wieder, haben wir uns getroffen für eine Klausur und haben uns Gedanken gemacht über unsere Gemeinde, hey, um die Aufgabe wahrnehmen. Also, ich freue mich wirklich an meine Brüder im Leitungsteam, die das sehr ernst nehmen. Und, dass wir da miteinander unterwegs sind. Und das ist Teil vom Gottes Gemeindeschutzsystem für uns gegen das Böse. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Lehre in der Predigt. Oder auch Gemeinschaft. Sei es jetzt im grossen Rahmen, wo man sich sehen kann, aber auch im persönlichen, kleinen Rahmen. Zu dem Schutzsystem gehört auch, dass man einander dient. In welcher Form auch immer. All das und noch mehr ist ein Teil von dem Schutzsystem. Und wenn ich mich jetzt ganz oder teilweise von dem entferne, so ein bisschen nebenher stehe, nicht ganz weg, aber einfach so ein bisschen nebenher, dann wird das von der bösen Macht mit Freude zur Kenntnis genommen. Und dann muss ich damit rechnen, auch angegriffen zu werden. Und die Angriffe sind dann nicht immer so, jetzt kommt einer, sondern es kommt zum Teil enorm diffizil, dass ich nicht einmal merke, dass ich angegriffen werde. Wir kommen nachher auf das. Von dem habe ich unhöheren Respekt. Es gibt ja die 2 Angriffe, oder? So, dass wie ein Leu brüllen, wird man eigentlich anbrüllt und die Haare windet zu hindern. Ist auch nicht so angenehm, aber wenigstens merkst du, dass du angegriffen wirst. Und das Diffizile, also das Unterschwellige, das, was wir nachher sehen, das ist noch gefährlicher. Genau. Und an dieser Stelle glaube ich auch, nein, ich muss nicht sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Christenheit in der Schweiz. Weil unsere Gesellschaft uns immer mehr lehrt, was Individualismus heisst. Und das immer mehr abfärbt. Und ich glaube, dass man es wie gar nicht merkt, weil wir Kinder von uns nicht Zeit sind. Dass wir immer mehr auch anfangen zu ticken. Dass ich in der Gemeinde bin, wenn es in meine Agenda passt, wenn es für mich stimmt. Und durch das tue ich mich, wenn ich dann das zu viel dann nicht stattfindet, tue ich mich wie von der Herde ein bisschen entfernen, nicht fest, aber einfach klein. Und ich schwäche mich dann selber, ich begebe mich in eine Gefahr und das Herz selber wird auch geschwächt. Wie sieht das bei uns aus? Bei dir selber? Ich denke, es ist immer gut, wenn man sich auch einmal selber fragt, bin ich eingebettet in das Schutzsystem? Und wenn ich merke, ich bin ein bisschen abseits, wisst ihr, was das Geniale ist? Man kann immer den nächsten Schritt machen, in die richtige Richtung. Nicht irgendwie verzweifeln, jetzt bin ich irgendwie nicht gut. Einfach den nächsten Schritt machen zu Jesus, die richtige Richtung. Das ist mega. Gott ist in diesem Vers ein Gastgeber, der uns den Tisch deckt und uns einlädt in seinen Schutzbereich. Und jetzt macht er als Gastgeber noch etwas. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. In der antiken Kultur vom Orient war es üblich, Menschen bei einem Gastmahl mit Öl zu salben. Ich weiß nicht, ob das jetzt Freude hättest, wenn das auch passieren würde. Plötzlich kommt das Öl, ist alles schmierig für eine Woche. Ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall, in dieser Kultur war das etwas mega Edels gewesen. Da bist du vorher wie ein kleiner König, wenn das gemacht worden ist. Und dazu hat eben auch gehört von den Gastgebern, dass sie ihre Gäste unter allen Umständen beschützt haben. Vielleicht mögt ihr euch die Szene erinnern, wo der Lot in Sodom gewohnt hat. Und es sind Engel, also als Männer, in der Erscheinungsbild von den Männern gekommen und sind zum Lot zu Gast. Und dann sind da die abgefallenen Leute aus Sodom sind gekommen und wollen die Gäste irgendwie missbrauchen. Und der Lot hat gesagt, ich gebe die nicht raus. Sicher nicht. Also er hat, das ist das Bild, oder? Man hat in dieser Kultur unter allen Umständen die Gäste geschützt. Und das bietet Gott uns eben auch an. Wenn wir bei ihm bleiben, dann schützt er uns. Jetzt, manche finden, die sind gross und unübersehbar, so raubtiermässig. Aber andere, und das ist das, was ich vorher angetönt habe, andere sind so ganz unsichtbar Und genau das macht sie auch so gefährlich. Man weiß gar nicht, dass man in Gefahr ist. Und irgendwann ist es dann fast spät. Für die Schafe, jetzt gehen wir jetzt zum Bild der Schafe. Die Schafe sind dort unsichtbare, gefährliche Feinde, Nasenfliegen. Der Schrecken von jedem seriösen Hirte. Nasenfliegen, die haben dort auch versucht, ihre Eier in die Nasenschleimhütte der Schafe zu legen. Und wenn sie dann Erfolg hatten, sind sie dann innerhalb von ein paar Tagen ausgeschlüpft, so weisse, dünne, also nicht weisse, einfach dünne, wurmartige Larven. Und sind dann durch den Atemweg ins Hirn vordrungen und haben sich dort ins Fleisch eingenistet. Und das Schaf hat mega Schmerzen bekommen, Entzündungen. Und das ist ein Juckreiz. Und das ist für die befallenen Schafe ist das wirklich ein Horror gewesen. Und das ist so schlimm gewesen, dass dann die Schafe, oder ist so schlimm, dass die Schafe dann zum Teil auch gegen Hindernisse rennen. Um irgendwie den Juckreiz und den Schmerz irgendwie zu lindern. Die einen rennen, würden hin und her rennen, wenn man nicht hilft, bis sie zusammenbrechen. Also Nasenfliegen machen den Schaf wirklich das Leben zur Hölle. Und ein Hirte hat gesagt auch, dass nicht selten auch so ein erkranktes Schaf an Knochenbrüchen stirbt. Alles an so einer, sagen Sie, doofen Fliegen, oder? An so einem kleinen Fliegen. Und darum wird ein Hirte sofort aktiv, wenn er dort Fliegen, dort Nasenfliegen wahrnimmt und reibt am Schaf eine spezielle Ölmischung auf die Stirn und Nase. Also das Schaf wird quasi gesalbt. Und die Fliegen, wenn sie den Geruch aufnehmen, dann haben sie kein Interesse mehr. Dann lassen sie das Schaf in Ruhe. Und auch das können wir wieder auf uns übertragen. Nasenfliegen, die fast unbemerkt in die Nähe von einem Schaf kommen und sogar in den Körper eindringen, die verhalten sich so, so verhalten sich auch weitere Feinde von uns. Und die Feinde, die ich meine, das sind unsere Gedanken. Schlechte Gedanken. Schlechte Gedanken, denen wir Raum geben, sich zu entfalten, dass sie grösser werden, dass sie uns in eine falsche Richtung bringen. Und so falsche Gedanken dringen dann auch ins Herz ein, oder? Die sind vielleicht zuerst, bewegen sich die im Hirn, aber es verändert sich gerade ins Herz, nischen sich dort ein, fangen sich an entfalten. Normalerweise entwickelt sich daraus auch Gefühl. Und Gefühle sind ziemlich existenziell, oder? Unsere Gefühle, die bestimmen uns und die führen dann zu Taten entsprechenden. Und ich glaube, das ist bei uns allen so, dass unsere Gedanken enorm kraftvoll sind in unserem Leben. Also das, was wir jetzt tief da drin haben und denken und überzeugt sind durch unsere Gedanken, das bestimmt unser Leben. Das bestimmt unser Handeln. Das führt uns in die eine oder andere Richtung, sei es gut oder schlecht. Und darum ist es so heikel, wenn man falsche Gedanken nährt, also im Kopf hat und in den Raum gibt. Ich glaube, das ist gefährlicher, als wenn man bedroht wird, körperlich. Wegen dem Glauben oder was auch immer. Und es ist auch so, dass man nicht selten anfängt, gewisse Probleme auf andere Personen zu projizieren. Und dabei hat die Person vielleicht, ist jetzt einfach am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt. Und die grosse Schwierigkeit dabei ist, dass man den Eindruck hat, die Sicht, die stimmt. Weil es kommt aus mir raus. Das ist nicht etwas, was von außen her an mich herangetragen wird, sondern das ist in mir drin, sind die Gedanken und die Gefühle. Und darum sind sie so kraftvoll. Und wie geht es dir? So in dieser Beziehung, hast du negative Gedanken über dich selber? Oder über andere Menschen? Negative Gedanken vielleicht, also jetzt außergewöhnlich, über eine Tätigkeit oder über eine Situation. Ich glaube, überall dort, wo es speziell negativ zu und her geht, diesen Gedanken im Kopf, wo ich vielleicht auch beim Ausweichen, weil ich merke, da, ja, ist irgendwas nicht gut, das sind vielleicht oft so gefährliche Nasenfliegen im Einsatz, so schlechte Gedanken. Und jetzt ist ja die Frage, was können wir machen? Also zuerst einmal ist die Erkenntnis, steht Erkenntnis, wir brauchen Erkenntnis. Und das ist schon mal der erste Schritt zur Heilung. Und gerade das ist eben gar nicht so einfach. Weil wir ja eben überzeugt sind, dass die Gedanken gerechtfertigt sind. Und der David war ja so ein weiser Mann, ein geistlicher Mann. Er hat einmal ein Gebet gesprochen, das genau in diese Situation nie passt. Wo ganz wichtig ist, das Gebet, das ich immer wieder einmal bete. Und ich denke, ich müsste es noch mehr beten. Es steht im Psalm 139 und heisst so: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Also ich bete, Jesus, wenn ich da irgendwo drin weiss etwas nicht checken, nicht gesehen, eigentlich einen blinden Fleck und bitte zeig es mir auf. Ich darf nicht davon ausgehen, dass ich alles richtig sehe. Und, aber wenn da etwas ist, und dann darum zeig es mir auf, dass ich auf den richtigen Weg komme. Und wie können wir vermeiden, dass die Nasenflüge in uns eindringen und sich einnisten, indem wir mal grundsätzlich auf unsere Gedanken Acht geben, indem wir auch probieren, unsere Gedanken dort und da mal zu reflektieren, eben gerade vor allem, wenn man merkt, es ist negativ. Und ich glaube, dort sind zum Beispiel Ehepartner oder Freunde, Freundinnen sehr wichtig, weil sie uns wie können helfen im Spiegeln, im Reflektieren. Und es ist so gut, wenn dein Ehepartner, dein Freund, Freundin nicht einfach dir nach dem Maul redet. Und irgendwie, es ist zwar, also ich sage auch dazu, einer, oder? Aber es bringt uns eigentlich nicht so viel. Sondern vielleicht, dass die Person sagt, du, ich glaube fast, da hast du eine Schieflage. Das Gefühl, da musst du irgendwo mal, müssen wir mal ein bisschen tiefer schauen. Aber vor allem brauchen wir auch, und das ist vor allem andere, brauchen wir die Salbung, also mit dem Öl vom guten Hirt, die Salbung mit dem Öl vom guten Hirt. Und die Bibel hat ja das Bild fürs Öl. In der Bibel ist das Bild fürs Öl ist der Heilige Geist. Am letzten Mal schon gehabt, passt eigentlich auch wieder. Der Heilige Geist kommt in einen Menschen, wenn Jesus in das Leben kommt. Jesus kommt durch seinen Geist und nimmt Wohnung. Und wenn also Jesus durch seinen Geist kommt, dann werde ich in dem Moment gesalbt. Ich bin eigentlich geistlich gesehen gesalbter. Und dann stehe ich unter einem unmittelbaren Einfluss von Gott. Ich bin wie umgeben dann, wie ein Schaf, der dann den Geruch ausstrahlt von dem Öl und die Flüge kommen nicht mehr. Bin ich dann plötzlich umgeben von Gott und es ist eine andere Ausgangslage. Wenn so böse Gedanken mich dann von innen wollen verunreinigen und in die falsche Richtung ziehen, dann stehen sie auf dem Kriegsfuß mit dem in mir wohnenden Gott, mit Christus. Und dann dürfen sie nicht einfach ohne weiteres einziehen. Dann gibt es da wirklich eine Schwelle, eine Barriere. Aber wie die Schafe immer wieder neu mit dem Öl eingerieben werden müssen, so als Schutz gegen die Nasenfliegen, so muss auch ich mich immer neu unter den Schutz von Gott, unter den Einflussbereich von Gott begeben, von Jesus. Nämlich indem ich Jesus einfach näher komme. Also ich seine Nähe suche. Und so kann ich auch dann so zerstörerische Gedanken erkennen. Ich denke, das ist ein schönes Bild auch, dass, wenn du jetzt das nächste Mal die Nähe von Jesus suchst, dann sagst du, ja, es ist wie eine Erneuerung vom Gesalbtwerden. Du wirst gesalbt von Gott. Das finde ich ein schönes Bild auch, zum Schutz. Interessant ist jetzt da in dem Text, so das übliche Wort, das man braucht für Salbe, wird da nicht genannt. Also es wird da nicht gebraucht, im Psalm 23 da. Sondern das Wort, von Hebräisch müsste man eigentlich mit Fetten übersetzen. Du fettest mein Haupt mit Öl. Und das ist ein Bild für die Überfülle und das Grenzenlose, wo Gott uns geben will. Nicht nur ein bisschen so, sondern also Übermass. Und darum heisst es auch da, Elberfelder übersetzt, mein Becher fließt über. Das fließt über, das kann es gar nicht fassen. Gott gibt so viel drin, das fließt drüber raus. Ist jetzt für uns vielleicht ein bisschen unangenehm, oder? Wenn du den Küche mal nachmachst, dann musst du nachher die Sauerei aufputzen. Also das Bild, das können wir streichen, das will er da nicht sagen. Aber es ist einfach das Übermass. Manchmal sind auch die Herbsttage auf diesen Sommerweiden so goldige Tage gewesen, wo dann irgendwo die Insektenplage hat abgenommen, es hat weniger Krankheiten gegeben und sie sind so schön voll gefressen gewesen und es ist noch gut gegangen. Und das sind manchmal so die Tage gewesen, wo es das Highlight gewesen ist, so die Hochzeit. Und vielleicht hat der David ja auch an die Zeit gedacht, wo er geschrieben hat, mein Becher fließt über. Weil dort wirklich, dort sind es einfach rundum Kugel rundzureden. Und was meint jetzt der David im Blick auf uns? So mit dem, der Becher fließt über. Der Becher fließt für uns nicht über, in dem Sinn, im geistlichen Sinn, wenn wir einfach so viel Geld haben. Wenn wir gesund sind. Wenn alles läuft. Das kann ein Teil sein, aber das Eigentliche geht viel tiefer. Sondern der Becher fließt über, weil Jesus Christus in uns drin wohnt. Weil in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Das ist einer der Hammerversen, finde ich. In ihm, Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also wenn du Jesus hast, alle Schätze von der Weisheit und Erkenntnis, also mehr gibt es nicht mehr. Jetzt musst du einfach noch, kannst du immer noch ein bisschen mehr entdecken, aber der Christus ist schon da. Und jetzt kann man mal ein bisschen aufzählen, was haben wir in Christus alles. Zum Beispiel wissen wir, in Jesus haben wir das vollste Verständnis für unsere Sorgen, für das, was uns wünscht, was wir haben. Er weiß es. Wenn wir es den Menschen manchmal nicht so recht können erklären können oder denken, die verstehen mich nicht, Jesus versteht es völlig. Und er wird dazu auch noch mit jeder erdenklichen Situation fertig. Ich finde das immer ein schöner Gedanke. Dann weiter haben wir gesehen, dass ja Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir lebt. Das heisst, Gott lebt in mir. Habt ihr mal einen Menschen gesehen, wo Gott drin lebt? Schaut, da drin wohnt Gott. Und wenn du gläubig bist, könntest du jetzt vorstellen und sagen, hey, da drin wohnt Gott. Also muss man den Gedanken denken. Gott, wow, Hammer. Und dann geht es dann weiter, dass der Gott jedem von seinen Leuten mindestens eine Gabe gegeben hat. Eine besondere Gabe, wo er durch den Menschen wirken will. Und dann geht es noch weiter. Als Kind vom lebendigen Gott bin ich ein Erbe. Ein Erbe Gottes. Ich habe Anrecht auf das Erbe, wo Gott, also von seinem Besitz, ist ja auch noch ein Hammergedanke, weil Gott ist unendlich reich. Im wahrsten Sinne vom Wort unendlich reich. Ich erbe mit vielen anderen Christen zusammen einmal das Himmelreich, weil es Gott so will. Das heisst, ich werde mal Mitbesitzer sein. Ich finde das auch ein gewaltiger Gedanke. Also mit all dem beschenkt mich Jesus so reich, dass der Becher das gar nicht aufnehmen kann. Das ist unmöglich. Das ist viel zu viel. Es fließt darüber raus. Und so grosszügig ist Gott. So grosszügig ist er. Und eigentlich sollte das Grund genug sein, dass ich zufrieden und fröhlich das Leben gegangen. Logisch, es ist ja nicht mehr so bewusst. Gehen wir auch so. Aber darum machen wir es ja heute Morgen uns bewusst. Aber was ist jetzt, wenn ich es nicht so empfinde? So die Freude, der Fülle. Vorher haben wir gesehen, dass unsere Gedanken uns im Weg stehen können, die Fülle zu erleben. Oder auch eine gewisse Distanz zu der Herde, zu der Gemeinde. Aber vielleicht empfinde ich die Fülle von uns auch nicht, weil ich mich immer wieder mit alternativen Quellen irgendwie bediene, statt bei ihm. Versuche, mein Leben schön zu machen durch weltliche Freude. Also im Hauptteil. Und wenn das so ist, übrigens, das kann auch langjährigen Christen passieren. Also ich habe selber schon gemerkt, dass ich schon Phasen gehabt habe, wo ich viel näher bei Gott dran bin und mich an ihm genährt habe. Und dann kann das wirklich so unmerklich, kann man sich so abdriften. Und dann ist eben gut, wenn wir das uns bewusst machen und ganz neu den Segenstrom Gottes suchen. Den Segenstrom suchen, das sind die Orte, wo Gott über mir sein Segen ausschüttet, wo sein Heiliger Geist wirkt. So würde ich mich neu freuen über die gewaltigen Schätze, die Jesus ausgüsst und schenkt. Und damit das passieren kann, muss ich aber auch mein Herz, meinen Becher, muss ich vorbereiten. Ich muss ihn putzen. Weil wenn ich dann unter den Segenstrom komme, dann kann ich es auch fassen. Dann kann ich es auch aufnehmen, sonst ist es nicht so gut. Und zum Beispiel, wenn ein Herz vorbereitet ist und sich nach Jesus ausstreckt, dann wird das Herz im Gottesdienst etwas bekommen, empfangen. Das heisst, du wirst merken, ich bin berührt, irgendwo an einem Punkt. Durch die Predigt zum Beispiel oder durch den Lobpreis, das merkst du, hey, das hat mich jetzt gerade emotional angesprochen. Ich kann sagen, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich von einem Gottesdienst heimgegangen, wo ich entweder bin ich angesprochen worden von Jesus oder nicht. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber es wird schwierig für ihn, mich anzusprechen in einem Gottesdienst, wenn ich gar nicht da bin. Oder wenn ich den Lobpreis irgendwie so ein bisschen vom Kopf her singe. So, das habe ich auch viele Jahre habe ich das irgendwie nicht so geschnallt. Ich habe es einfach ein bisschen gesungen, ein bisschen trailert. Und jetzt probiere ich schon immer mehr wirklich das als Gebet zu singen oder einfach bewusst. Aber vielleicht fehlt uns auch das Empfinden von dieser Fülle von Jesus und wir wissen gar nicht so genau, was ist das Problem? Wo stehe ich auf dem Schlauch? Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wo. Und dort finde ich es schön, dass wir wieder zurückkommen zu diesem Gebet. Also musst du nicht einfach noch ein bisschen mehr anstrengen und noch ein bisschen härter arbeiten, sondern komm zu dem Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Gott ist ein grosszügiger Gott. Er hat uns reich beschenkt und er will uns immer wieder neu etwas in unseren Becher eingeben und uns mit Segnungen beschenken. Und wenn du das möchtest, darfst du gerne zählen, dann das Gebet, das da vorne ist, das einfach im Stillen mitbeten. Ich passe nachher vor, kannst einfach im Stillen, dass du dann das möchtest mitbeten. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir vielmal Danke sagen für das Bild von dem Tisch, was du vorbereitet hast. Du hast dir viele Gedanken gemacht im Voraus. Du hast uns im Blick gehabt, du hast den Tisch im Blick gehabt, die Segnungen. Und du hast dir Mühe gegeben. Du hast dich abkrampft, du hast dein Leben gelassen. Und du jetzt, oder hast uns eingeladen, wir dürfen bei dir sein, im Schutzbereich, in dem Segensbereich, dort, wo wir dir nahe sind, dort, wo es ums Entscheidende geht. Danke von ganzem Herzen. Und Jesus, ich bitte dich, hilf du jedem von uns, dass wir den nächsten Schritt machen können, um wieder neu oder noch mehr in den Segen einzukommen. Und Jesus, du siehst auch, dass wir manchmal nicht so recht wissen, wo der Punkt ist, dass es vielleicht nicht so passiert. Darum danke für das Gebet vom David. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Amen.